Als Blattmacher oder Blattmacherin, um eine Tageszeitung zu machen, da kann man schon, glaube ich, ein bisschen Bösartigkeit reinlegen, vielleicht auch Spaß haben, aber da legt man die ganze Leidenschaft rein. Und das Neue Deutschland, die Tageszeitung, die es noch gibt, hat letzte Woche getitelt Kriminelle Vereinigung. Und da sah man zwei Kardinäle, die sich fast küssen und verliebt in die Augen schauen. Naja, ist die katholische Kirche eine kriminelle Vereinigung und werden wir eine Austrittswelle erleben oder geht alles so weiter wie vorher? Das frage ich einen Mann, der lange Zeit Zeitungen gemacht hat, Sergei Lochthofen. Hallo und guten Tag.
Ja, ich wünsche noch eine schöne Woche und unseren Zuhörern. Ja, dass immer das ND zitieren, das will ja auch nicht mehr Neues Deutschland heißen, haben wir ja mitbekommen. Die wollen ND, weil in der heutigen Zeit die jungen Leute mit Neues Deutschland nicht mehr viel anfangen können, denken, ja, es ist eine rechtsradikale Zeitung, was sie ja nicht ist. Und ja, ich glaube, das sind so Versuche, ein bisschen pointiert, auch im Wettbewerb gegen die Taz, also die andere linke Zeitung, die etablierte aus West-Berlin, irgendwie zu punkten ist. Ich würde mal sagen, die Kirche jetzt zu kritisieren, das ist wohlfeil und das ist auch richtig. Ich meine, dieser Bericht in München, der da vorgestellt worden ist, ist natürlich schrecklich und auch die Art und Weise, wie man seit fast zwei Jahrzehnten versucht, da durch dieses Thema durchzukommen, ist ja auch katastrophal und es ist eine sehr alte Organisation, offensichtlich mit sehr alten Leuten an der Spitze, die das nicht mehr so richtig schnallen. Es ist ein grausames Geschehen, in das wir da blicken können. Aber wir müssen sehen, dass Kirche natürlich heute weit mehr ist. Und es gibt nicht nur die katholische Kirche, es gibt auch die protestantischen Kirchen. Und weltweit machen die ja auch, wenn wir sehen, wenn es um Elend, Fluchtvertreibung und auch Hunger geht, durchaus eine wichtige Arbeit. Das heißt, wir sollten glauben und die Organisation voneinander trennen können. Und insofern hoffe ich zumindest, dass der Tiefpunkt langsam erreicht ist bei dieser Aufklärung dieser schrecklichen Verbrechen und man letztlich auch dazu kommt. Die Kirche hatte bis dahin in Deutschland ein Eigenleben, auch eine eigene Gesetzlichkeit, dass das abgeschafft wird und dass das im Großen und Ganzen wie im normalen zivilen Leben der Zugriff der Richter auch an dieser Stelle greift und auf diese Art und Weise diese innere Mauschelei, die Art und Weise, wie sie auch unter Benedikt betrieben worden ist, die Vertuschung dieser Dinge, dass das irgendwann mal aufhört. Aber letztlich ist es ein Problem dieser großen Organisation. Da wird es immer wieder Fälle geben, wo wir sagen, mein Gott, das kann man sich gar nicht vorstellen, zumal die Aufgabe der Kirche, ja weiß Gott, ist, die Armen zu beschützen und die Bedrängten zu beschützen und nicht umgedreht die Täter.
Nun könnte man sagen, es geht uns nichts an, ist aber nicht so. Der Staat spielt ja eine Rolle. Es ist ja so, dass der Staat die Kirchensteuer eintreibt. Es gibt massive Förderung von staatlichen, von kirchlichen Strukturen durch den Staat. Es geht uns schon was an, weil es Steuergelder sind, die in diese Institution gepumpt wird. Müsste da eigentlich erstens mal jeder gute Katholik sagen, ich trete aus und dann müsste auch die Forderung sein, Staat, halte ich raus aus der Institution Kirche und unterstütze diese nicht noch.
Das ist eine Variante, die man vertreten kann. In Frankreich ist ja auch die Art und Weise Trennung und Kirche viel stärker als bei uns, hat einfach eine andere Tradition im 19. Jahrhundert. Die Preußen wollten natürlich über die Kirchensteuer auch sozusagen die Möglichkeit der Lenkung von Kirche haben, der verschiedenen Formen. Also insofern sage ich mal, ich würde schon die Dinge nicht alle mit einem Wisch wegwischen. Wenn Sie nach Erfurt schauen, wir haben ein gut funktionierendes katholisches Krankenhaus, das eine wichtige Funktion in diesem Region sozusagen ausübt und es ist gut, dass es da ist. Ob es in dieser Form organisiert werden muss oder anders, darüber kann man immer diskutieren. Aber ich glaube auch, wenn Sie die Heime nehmen, die die Kirchen betreiben, wenn Sie gerade auch die Pflege und all die anderen Dinge nehmen, ich würde das alles nicht einfach in Frage stellen, sondern an dieser Stelle gut trennen können zwischen der Organisation, die dann ein Eigenleben führt, die nur noch ihre eigenen Dinge sieht. Und da war ein Teil der katholischen Kirche in Deutschland sehr konservativ. Schauen Sie nach Köln und schauen Sie auf den emeritierten deutschen Papst. Das war mit Sicherheit nicht die Zukunft der Kirche und auch nicht die Kirche des 21. Jahrhunderts. Und insofern sind das alles natürlich auch, Folgen einer Organisation, die auch Staat ist und ihres Innenlebens. Es ist von außen her leicht zu sagen, macht da mal frische Luft rein und kehrt das aus. Wir sehen ja, wie quälend der Prozess ist, aber an sich in dieser Welt einfach die Kirchen, schauen Sie nach Afrika, schauen Sie nach Lateinamerika, völlig in Frage zu stellen, ist, glaube ich, nicht richtig, ist auch unsinnig. Und insofern muss man auch aufpassen, wenn man einen atheistischen Standpunkt hat, dass der nicht genauso religiös wird wie der andere.
So ist es ja auch beim Pazifismus zu sagen, wir schaffen Kriege und Armeen ab, dann könnte auch Chaos entstehen. Trotzdem fremdele ich mit der Bundeswehr, selbstverständlich. Jetzt habe ich so gefühlsmäßig solidarisiere ich mich mit einem Admiral, der seine Meinung sagt. Was hat denn der eigentlich gesagt? Was hat der Admiral, der jetzt abgetreten ist, übersetzt, ganz ganz nüchtern betrachtet, was hat er denn gesagt?
Naja, wir haben den Namen ja vorher gar nicht richtig gekannt. Schönbach war mir kein Begriff. Dass es einen Admiral und obersten Chef der Marine in Deutschland gibt, war mir klar. Aber hier in unserer Region gibt es wenig Häfen und wir haben damit nicht allzu viel zu tun gehabt. Der Mann war auf Reisen in Indien. Interessant, dass Deutschland immer wieder auch in Indien gerne präsent ist, weil ich vermute, man mag gerne auch nach Indien Rüstungsgüter exportieren möchte. Das ist sozusagen die Aufgabe eines Militärs, der sich dann dort rumtreibt und auf Fragen antwortet oder Vorträge hält. In der Substanz ging es ja um Russland, ging um Putin, hat er eigentlich nichts wirklich Falsches gesagt, auch wenn seine Analyse nicht in jedem Punkt schlüssig ist. Es ist richtig, wir müssen einen Ausgleich mit den Russen suchen. Es ist richtig, dass wir auch Moskau auf Augenhöhe begegnen müssen. Das ist nicht immer dabei passiert. Aber andersrum wird es mit uns nicht anders gemacht. Russland hält Deutschland und die Europäische Union nicht für, ja, sag ich mal, satisfaktionsfähig. Er will nur mit den Amerikanern verhandeln. Es ist richtig, dass es im Augenblick auch eine gewisse Hysterie gibt in der Diskussion darüber, wollen die Russen nun in der Ukraine einmarschieren oder was wollen die eigentlich mit diesem Riesenaufmarsch vor der Grenze. Also es wäre ganz gut, wenn man zur Beruhigung beitragen würde. Aber für mich immer wieder fragwürdig, ob Militärs diese politischen Dinge beurteilen sollten, weil es gibt aus der deutschen Geschichte gute Gründe zu sagen, die Militärs machen die konkrete Arbeit in der Armee und die Politik analysiert und die Politik äußert sich dazu. Da hatten wir ein gutes Beispiel. Annalena Baerbock war in Moskau, hatte sich mit Lavrov getroffen. Man hätte eigentlich gedacht, der Mann verspeist sie zum Frühstück. Aber am Ende sind sie alle sehr respektvoll mit ihr umgegangen und sie hat sich gut geschlagen gehabt. Das heißt, dieser Militär hat an dieser Stelle vielleicht das erzählt, was in der dritten Reihe gedacht wird. Aber das war nicht vorgesehen für die Mikrofone. Und insofern finde ich es gut, wenn auch recht konsequent vorgegangen wird. Militärs sollten militärische Dinge machen, aber nicht die Politik deuten an dieser Stelle. Das finde ich schon gar nicht schlecht in Deutschland. Und insofern auch die Heftigkeit der Reaktion, auch wenn in der Sache vieles von dem, was er gesagt hat, nicht ganz falsch ist. Denken Sie dran, wenn jetzt alle diese Leute anfangen, plötzlich Politik machen zu wollen. Wir haben ja einen Verfassungsschutzchef gehabt, der lange Zeit unbekannt war. Dann fing er an, Politik zu machen, sitzt jetzt hier in Thüringen, sorgt für Verwirrung, erzählt Unsinn. Das heißt also, das ist nicht gut, wenn die zwei Dinge vermischt werden. Und insofern, ja, der Mann hat an dieser Stelle etwas gesagt, was durchaus auch okay ist. Die Krim wird nicht mehr von den Russen freigegeben. Auch wenn die Ukrainer sich auf den Kopf stellen und entsetzt sind, dass das überhaupt in der Öffentlichkeit sowas diskutiert wird. Und auch das Benehmen des ukrainischen Botschafters hier in Deutschland ist oftmals nicht sehr hilfreich an dieser Stelle. Aber wie gesagt, das ist die Aufgabe der Politik, sich dazu zu äußern und nicht der Militärs. Und insofern konsequent und richtig an dieser Stelle, dass die Militärs an ihrem Platz bleiben. Im Übrigen, wir haben ja schon über die Jahre sehr viel über Nord Stream 2 diskutiert und es wurde ja viel kritisiert und ich habe zumindest an dieser Stelle immer dafür plädiert, dass es im Interesse der Deutschen ist, diese Pipeline zu bauen. Wir sind im Augenblick die einzigen in Europa, aber auch fast weltweit, die einen richtigen Trumpf in der Hand haben gegenüber Putin, um ihn zu mäßigen. Das heißt, Nord Stream 2 erweist sich auch als politisches Werkzeug, so wie ich es mir eigentlich auch ursprünglich vorgestellt habe, nicht nur ein ökonomisches.
Kommen wir mal zu dem Merz, zu dem Wirtschaftstypen mit dem Flugzeug und überhaupt mit dem Privatflugzeug. Was spielt sich da jetzt für ein Schauspiel ab in der CDU? Ist das so, das Greifen nach dem Strohhalm und welche Rolle spielt dieser Merz? Was verkörpert der?
Naja, er hat sich schon in den letzten Wochen und Monaten verändert. Er sieht natürlich, dass das, was er vorher gemacht hat, also sehr stark konservativ, sehr stark wirtschaftsinteressiert in seinen Auffassungen, dass das natürlich für eine große Partei nicht ausreicht. Und er versucht jetzt natürlich die Kurve zu kriegen. Es ist interessant, dass nach 20 Jahren Merkel plötzlich dieser Mann wieder auftaucht, dass die CDU in dieser Zeit offensichtlich nichts Neues produziert hat. Eigentlich wäre ja Zeit für einen Generationswechsel. In anderen Ländern kriegt man das hin, in Deutschland etwas schwerer. Er hat fast 95% Stimmen bekommen. Das zeigt, dass die Sehnsucht in der CDU insgesamt sehr hoch ist, Ruhe zu haben, an der Spitze jemanden zu haben, der auch ein bisschen scharf formulieren kann. Ob das nach außen hin wirkt oder nur eine interne Parteigeschichte ist, das können wir im Augenblick noch nicht sagen, denn ich erinnere nur historisch, der erste, der von der Basis als Parteichef hier in Deutschland in dieser Form gewählt worden ist oder bestimmt worden ist, war ein Rudolf Scharping, und dabei ist nicht viel rausgekommen. Das heißt, ob tatsächlich die Wähler, die zum Beispiel Merkel gewählt haben, auch einen Merz wählen, weiß, würde ich an vielen Stellen noch bezweifeln. Das heißt, er wird einige neue, vielleicht alte zurückgewinnen, aber viele von den neuen, die Merkel gewonnen hat, also vor allem in den Städten, wird er unter Umständen vergrätzen. Und es gibt ja gleich den ersten Konflikt mit dem Fraktionschef, der nicht weichen will, Herr Brinkhaus. Wenn der Merz Oppositionschef sein will im Bundestag, dann muss er sichtbar sein. Das heißt, er muss in entscheidenden Situationen Rede gegen den Kanzler führen. Der wird nach dieser Machtfunktion greifen. Er wartet nur noch jetzt ab, dass alles bestätigt wird, alles in trockenen Tüchern ist und er tatsächlich der Vorsitzende ist. Das ist ja durch Corona bedingt ein bisschen komplizierter geworden. Und er hat ja gleich im ersten Halbjahr 3 Landtagswahlen zu bestehen. Und da werden wir sehen, was dabei im Saarland schon allein rauskommt. An dieser Stelle, ob das ein Strohfeuer ist, wo die CDU-Basis hofft zumindest, dass man endlich Ruhe reinbekommt, oder ob das die Wähler gar nicht interessiert und sozusagen der Zerfall der großen Parteien weitergeht. Das ist etwas, was im Augenblick niemand tatsächlich seriös voraussagen kann an dieser Stelle. Ich bin gespannt, als Modell kann ich mir Merz für die Zukunft schlecht vorstellen. Vielleicht ist er tatsächlich nur ein Mann des Übergangs.
Ich bin oft ungewollt in der Situation, dass ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland verteidige. Der ist ja entstanden durch die Initiative der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Vorbild der BBC. Und BBC ist ja eigentlich mal ein gutes Vorbild, nicht nur für guten Journalismus, für gute Sendungen, für gute Beiträge, sondern auch für die Organisationsform. Denn staatsferner Rundfunk durch Gebühren finanziert, ist ja ein gutes Modell in Deutschland, und die BBC ist nicht nur Tradition, ist ja auch irgendwie ein, könnte man sagen, demokratisches Bollwerk, oder ist das jetzt zu euphorisch?
Nein, das ist vollkommen richtig. Sie sprechen jetzt die Situation in Großbritannien an, wo ein massiver, ich sage fast Krieg geführt wird gegen die BBC, vor allem seitens der konservativen Partei und seitens der Murdoch-Medien. Das ist ein großer Mogul, der aus Australien kommt, in Amerika, diesen berühmten Fox-Sender, Hetz-Sender im Auftrag von Donald Trump betreibt. Und in Großbritannien hat er auch einen Großteil der Medienlandschaft unter sich begraben. Da sind Leute, die die BBC weghaben wollen. Sie haben vollkommen richtig beschrieben, dass für die letzten 50, 60, 70 Jahre für uns sehr prägend war, was in England passierte. Viele Formate, also Sendungen, viele politische Magazine haben ihr Vorbild in Großbritannien. Man könnte sagen, okay, das ist ein Saurier, die Zeiten wandeln sich, da kann sich was verändern, aber wir merken natürlich, dass nicht nur in Großbritannien, auch bei uns ein Angriff läuft gegen guten Journalismus. Um nichts anderes geht es an dieser Stelle. Der läuft bei den Demonstrationen in Greiz genauso mit dem Vorwürfen der Lügenpresse wie in Großbritannien oder halt in den Vereinigten Staaten, wo all diese Formen des Journalismus stark schon dezimiert worden sind. Einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es dort nicht. Mit den Folgen, dass natürlich auch die Medienlandschaft sehr krass ist. Und ich würde sagen, es gibt einen in Amerika, in England, aber auch in Deutschland, der an der Verblödung der Leute interessiert ist. Wir haben es in Amerika an den Wahlergebnissen mit Trump gesehen, wir haben es in Johnson gesehen, in Großbritannien. Die Konservativen versuchen ja die ganze Zeit schon die BBC wirtschaftlich auszutrocknen. eigene Leute in gute Position zu bringen, um das System BBC sozusagen zu untergraben. Das gelingt ihnen auch ganz gut. Und insofern ist es für uns nicht egal, was da in Großbritannien passiert, weil auch der Angriff ja hier läuft. Seltsamerweise für mich sehr stark moderiert nicht nur von einer rechtsextremen Partei, die in den Landtagen und im Bundestag sitzt, sondern auch von Teilen der CDU und der FDP, die auch interessiert sind, dass die Leute verblöden, ganz einfach an dieser Stelle. Und dass zum Beispiel Sachsen-Anhalt einer der Vorreiter auf dem Gebiet ist, das haben wir ja durch mehrere Krisen im letzten Jahr ja mitbekommen gehabt. Und ich glaube, es ist richtig, jetzt schon anzufangen, dagegen zu drücken. Und insofern sind Sie mit Ihrer Position, glaube ich, sehr gut, zumal ein Radio frei in dieser Form. Ich vermute mal, wenn erst die AfD zu bestimmen hat, wie die Gelder verteilt werden, sehr schwer zu halten sein wird.
Kommen wir mal nach Gera, obwohl mich das schmerzt, wenn dort vor dem Privathaus des Oberbürgermeisters demonstriert wird, spaziert wird, dann ist das ja nicht nur eine Demonstration, eine politische Kundgebung oder ein Spaziergang, sondern das ist ja schon Einschüchterung und das geht ins Private. Geht nicht, geht gar nicht, oder?
Das geht absolut nicht. Wir haben das ja wiederholt diskutiert. Und zeigt ja auch, dass die Behauptung der Leute, also sie seien ja nur friedlich, sie würden sich ja nur ihr gutes Recht auf freie Meinungsäußerung hier sichern, dass das natürlich nicht stimmt, dass es eine sehr, zum Teil auch schon extrem gelenkte Geschichte ist. Und wenn man anfängt, wie in den 30er Jahren, vor dem Haus derjenigen, die eine andere Meinung vertreten, in dem Fall ist es ein Oberbürgermeister zu demonstrieren, versucht man Frau, Kinder alle einzuschüchtern. Das ist nun mal so. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr und nicht zu sagen wir harmlos über diese Art und Weise von politischem Druck berichten. Ich glaube, da sollte man auch in Thüringen aufpassen. Es reicht nicht immer wieder, wenn der Innenminister einfach sich zu Wort meldet und sagt, alle Härte des Gesetzes muss da durchgreifen. Man muss es auch dann tun. Da muss auch dann Polizei vor Ort sein, man muss es unterbinden und muss auch klar sagen, dass es ein extremistisches Verhalten ist an dieser Stelle. Und ich glaube, gerade in den neuen Bundesländern passiert das ja öfter. Da verwischt sich das einfach. Und wenn das zur Gewohnheit wird, es ist nicht gut, die Richtung, in die wir da abrutschen an dieser Stelle. Insofern sage ich mal, ja, man muss unbedingt über solche Sachen, das hat jetzt nichts mit Gera zu tun, das kann auch an anderer Stelle passieren, wir wissen, dass ja auch in Sachsen wiederholt passiert ist, dass das einfach nicht geduldet wird. Und an dieser Stelle ist das Märchen davon, dass sie nicht extrem seien, die Leute, natürlich offensichtlich. Und insofern ist es ganz gut, dass Sie das ansprechen.
Die Aufregung um die Bonizahlung der Grünen, die ja längst zurückgezahlt sind, wo alles eigentlich geklärt ist, ist doch eine Kampagne oder was ist das?
Ja, es wurde was neu durchgestochen. Eigentlich ist die Geschichte ja schon gegessen, wir kannten sie. Und in der deutschen Wirtschaft wird man sich die Bäuche halten. Also bei 1500 Euro überhaupt über irgendetwas zu diskutieren, ist ja schon, sage ich mal, fragwürdig. Trotzdem, die Grünen müssen aufpassen, das ist gar keine Frage. Sie sitzen, was moralische und ethische Anfragen, Ansprüche an die Politik anbelangt, auf einem sehr hohen Ross. Das heißt, sie haben lange Zeit allen anderen vorgeschrieben, was da sozusagen zu gelten hat. Und wenn sie dann selbst in einer Situation sind, die nicht ganz sauber ist, und die ist nicht sauber, das gibt ja gar keine Frage, also die gleichen Leute, die kassieren, haben sich auch bewilligt, das ist nicht gut, da muss immer jemand noch dazwischen kommen, der sozusagen mit der Sache selbst nichts zu tun hat. Das ist nicht professionell, an mehreren Stellen hatten die Grünen das. Ich hoffe zumindest, dass die Sache nicht tatsächlich auf die Wahlverfahren in dieser Partei jetzt, sage ich mal, einen Einfluss haben, weil natürlich die Durchsichtbarkeit, das heißt die Sichtbarkeit, warum das jetzt lanciert worden ist, so offensichtlich ist, eine Geschichte, die schon gegessen war und schon bekannt war, das zeigt schon, dass da, sage ich mal, auch manipuliert wird, die Öffentlichkeit. Und insofern, sage ich mal, das abgewehrt wird. Aber trotzdem müssen die Grünen aufpassen, wir haben jetzt mindestens eine Handvoll verschiedener handwerklicher Fehler, die dürfen einfach nicht stattfinden an dieser Stelle.
Die Inzidenz steigt weiter, fast 850, und trotzdem werden die Rufe nach dem Ende der Beschränkungen lauter, dass Omikron durchlaufen soll und die Beschränkungen aufgehoben werden sollen. Das ist, ja, wie gehen wir damit um? Was haben Sie für eine Haltung dazu?
Na, erstmal müssen wir ja mal glücklicherweise konstatieren, dass vorübergehend, ich vermute mal, das wird sich so schnell, sehr schnell ändern, Thüringen zumindest das Schlusslicht ist bei dieser schweren Entwicklung mit Omikron. Aber wir werden natürlich von unten nach oben durchstarten, da gibt es ja gar keine Frage. Hat einfach auch was damit zu tun, wie die Leute hier miteinander umgehen. Das heißt, wenn eben halt 1000 Leute in der Stadt demonstrieren und an nichts sich halten, ist klar, dass hinterher auch man sich ansteckt. Oder eben halt der Impfstatus in Thüringen nach wie vor katastrophal ist, wie in Sachsen auch sehr schlecht, mit Ausnahme von Erfurt beispielsweise. Da sind ja auch selbst die 60 plus fast alle geimpft. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Also das heißt, wir haben Chancen hier in Erfurt. Vielleicht wird es mal nicht ganz so schlimm wie in den letzten Wochen. Aber insgesamt, es ist gut. Heute treffen sich ja wieder die Spitzen, der Kanzler und die Ministerpräsidenten, dass man keine Hektik an den Tag legt. Die Sache ist nicht vorbei. Wir müssen auch bis zum Frühjahr erstmal kommen. Dann wird sie höchstwahrscheinlich einfach aufgrund der Witterungsbedingungen etwas abflauen. Und dann können wir natürlich dann auch wieder einen Teil der Dinge genießen. Ich erinnere mich an den letzten Frühling, als dann plötzlich die Leute wieder auf dem Domplatz saßen und den Kaffee genießen konnten in der Sonne. Das kommt schon wieder. Aber im Augenblick ist es schon noch gefährlich. Und die ganzen Thesen, dass zwar die Krankheit jetzt ansteckender wird, aber nicht so schwer verläuft, das gilt nicht in jedem Fall für uns. Die Länder, wo das passiert ist, war der Impfstatus viel besser. Das heißt also in Dänemark oder in Großbritannien. Da ist kein Vergleich zu Thüringen. Und da wir hier schon europaweit Spitze sind, was die Toten anbelangt, das ist der traurige Rekord, mit denen die wir mit Sachsen zusammenhalten. Da würde ich hier in jedem Fall sagen, vorsichtig bleiben. Es kommt schon das Leben wieder, aber eben nicht zu schnell. Wir haben immer wieder den Fehler gemacht, zu früh zu öffnen, und dann kam die Sache mit neuer Wucht wieder. Insofern bleiben Sie vorsichtig, die uns dazu hören. Bis zum Sommer ist noch ein Stückchen, aber das schaffen wir.
Abschließend noch 50.000 Menschen, zum Teil wütende Menschen in Brüssel. Wird sich das alles wieder legen, wenn der Frühling kommt?
Erstmal ja, diese Form von Protest, aber wir erleben es ja auch in Ostdeutschland. Wir hatten Pegida, wir hatten AfD-Aufmärsche. Wir haben jetzt dies dazu bekommen. Ich vermute mal, diese Melange rechtsradikale Menschen, die sich sehr schwer tun mit den heutigen Verhältnissen, obwohl sie zum Teil die DDR erlebt haben und wissen, wie ganz anders das damals gewesen ist. Diese Art von Miteinandermobilisierung gegen den Staat, gegen die Demokratie, gegen die Rechtsordnung, ich glaube, den werden wir nicht so leicht los. Und der Anlass ist heute Corona, morgen wird es ein anderer sein und übermorgen ist es sozusagen der blanke Rechtsradikalismus. Also ich glaube, da sollten wir keine Illusion haben. Es bleibt uns leider auch davon einiges, nicht nur die Erfahrung mit Corona erhalten. Diese Leute werden immer wieder aus nichtigem Anlass randalieren, demonstrieren und vor vielleicht auch das Haus des Oberbürgermeisters demonstrieren.
Wir sind nie fertig mit der Demokratie, der Diskurs bleibt. Es ist immer wieder eine neue Arbeit, wo wir alle Verantwortung tragen.
War das ein Spruch zum Abschluss,
ja, habe ich das Gefühl. Schlusswort?
Ja, Sie sind heute das Schlusswort, vermute ich mal. Ja, Sie haben vollkommen recht. Also es hat sich auch etwas in der Gesellschaft verändert. Sie zerfällt in Gruppeninteressen viel stärker, als es vielleicht noch vor 30 Jahren der Fall gewesen ist. Da gab es noch mehr Einigkeit und Überzeugung. Man wollte so schnell sein, wie der Westen damals war. Und das hat auch erstmal funktioniert. Aber inzwischen geht's den Leuten ja viel besser als vor 30 Jahren. Aber die Art und Weise des Protestes ist radikaler geworden und die Thesen, die da vertreten, wird radikaler. Das heißt, wir müssen wirklich auf der Hut bleiben. Das ist nicht selbstverständlich, was uns hier so umgibt, und die Ruhe und die Beständigkeit und die Sicherheit.
Sagt Sergei Lochthofen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vielen, vielen Dank.
Und bleiben Sie gesund, Herr Rose, und natürlich unsere Zuhörer.
Tschüss.